ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich bei uns Hannes Ringelstetter. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, liebe Nicole.
Morgen- oder Abendmensch, was bist du?
Ich bin Morgenmensch. Ich mag sehr gern den Morgen und auch vormittags arbeiten. Und dann mache ich Nachmittag gar nichts machen am liebsten. Und abends bin ich dann wieder da. Also beides eigentlich.
Ja, aber ich wollte gerade sagen, du musst ja auch am Abend wieder fit sein, denn kreativen Leuten wird ja so häufig unterstellt, ja, das sind die Abendmenschen. Du hast eine Late-Night-Show. Du bist Kabarettist, stehst am Abend als Musiker auf der Bühne, bist Schauspieler. Lebst du das Leben, das du dir immer gewünscht hast?
Ich habe nicht gewusst, dass das Leben ist, das ich mir wünsche. Aber jetzt, wo es so ist, stelle ich fest, dass es schon dem entspricht, was einfach meine Talentlage hergibt. Also was anderes könnte ich auch nicht groß machen. Und vor allem, ich habe das große Glück, dass ich leidenschaftlich leben darf. Also alles, was ich mache, gehe ich vom Herzen und vom Bauch her an. Und der Kopf kommt erst dann dazu, wenn es um Organisieren geht, aber nicht beim Machen. Also ich habe mit großer Lust kann ich meine Arbeit machen. Und da bin ich wahnsinnig dankbar in erster Linie dafür, dass ich das darf.
Bist du denn so reingerutscht?
Ja. Also bei mir hat es erstmal gar nicht, ich habe alles immer probiert und dann hat gar nichts funktioniert. Und irgendwann hat es angefangen, dass ein paar Dinge funktioniert. Und deswegen mache ich auch so viele unterschiedliche Sachen, weil ich halt das, was man mir angeboten hat, einfach angenommen habe und gemacht habe. Und dann bin ich halt überall hängen geblieben. Also Hubert und Ohne Staller zum Beispiel, vor 12 Jahren, da hat ja keiner gedacht, dass das irgendwie länger als 2 Staffeln geht oder so. Und deswegen hat man so das Gefühl, jetzt ist er Schauspieler und jetzt ist er Kabarettist und jetzt ist er Fernsehmoderator und so weiter. Aber im Prinzip waren es immer die Möglichkeiten und dass ich tatsächlich kein ängstlicher Mensch bin bei sowas, sondern dann, also ich hätte nie drüber nachgedacht, habe ich jetzt die richtige Ausbildung dafür?
Sondern einfach mal machen, eher so.
Ja, damit, wenn ihr das wollt, dass ich das mache, dann mache ich das so.
Du machst es so in deinem Podcast, Ringelstetters Rendezvous, dass sich die Menschen erstmal selber vorstellen. Mhm. So ein bisschen haben wir von dir jetzt gehört, aber was fehlt noch zu deiner Vorstellung?
Bei mir, glaube ich, geht es darum, dass ich ein humorvoller Mensch bin, das mir total wichtig ist und humorvoll im Sinne von selbstironisch sein, sich nicht so wichtig zu nehmen. Das finde ich eine wichtige Botschaft auch nach draußen, dass man ein bisschen in dieser Welt der Egomanen vielleicht ein bisschen das Miteinander wieder in den Vordergrund stellt. Das ist mir ein großes Anliegen, da mache ich viel. Da versuche ich in meinem kleinen Wirken immer mehr und besser zu werden.
Wie machst du das?
Ich glaube in erster Linie damit, dass ich wirklich den Diskurs und das Miteinander reden und, wie man in Bayern sagt, zusammenhocken und nicht auf die Uhr schauen und die Gedanken fließen lassen und die Gefühle nicht außen vor zu lassen, das zu verbinden. Und ich habe halt, glaube ich, das ganz gute Talent, dass ich das dann auch führen kann und nicht nur dabei bin. Das ist ganz gut.
Ja, jetzt hast du ein Buch geschrieben, Der Abschied von deinem Vater, ein Steinpilz für die Ewigkeit. Das liest sich ganz fantastisch und ich dachte, zeigst du da vielleicht auch, weil es so besonnen ist, zeigst du da andere Seiten von dir, die du auf der Bühne normalerweise nicht zeigen kannst?
Weiß nicht, ob ich es nicht zeigen kann. Ich habe einfach für mich einen Anspruch an Unterhaltung, der bedeutet grundsätzlich, ich bin dafür da, dass die Leute sich unterhalten fühlen und ich bin nicht auf der Bühne, um mich loszuwerden. So. Das ist immer nicht die Aufgabe. Bei dem Buch ist es was anderes gewesen, weil es da um Wahrhaftigkeit geht. Es geht darum, wie habe ich diese Situation erlebt. Ich hätte dieses Buch ja nicht schreiben müssen, aber ab dem Zeitpunkt, wo ich entschieden habe, dass ich schreibe, dachte ich mir, dann musst du es wahrhaftig machen und dann darfst du auch über Gefühle schreiben und auch über Ernsthaftigkeit. Und ich bin jetzt 54 und muss auch ganz ehrlich sagen, wenn Künstler auch im Entertainment nicht irgendwann mit Mitte 50 auch eine Ernsthaftigkeit kriegen und eine Tiefe vor allem, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, dann irritiert mich das immer ein bisschen. Denke mal, also der Kasperl will ich jetzt nicht sein bis an mein Lebensende. Insofern hat sich, glaube ich, meine innere Entwicklung getroffen mit etwas, dass ich das Gefühl hatte, das ist ein ernstes Thema, das kann man trotzdem leicht erzählen. Und trotzdem hat es eine Tiefe und eine Ernsthaftigkeit, die mir gut tut und die auch vielen anderen gut tut, weil die Situation, mit der bin ich ja nicht allein.
Allerheiligen, aller Seelen, die Gedenktage, die waren jetzt gerade. Hannes Ringelstädter, warum stolper ich über deinen Namen? Ist doch gar nicht so kompliziert.
Weiß ich nicht.
Für dich hat die Zeit wahrscheinlich nochmal eine besondere Bedeutung. Vor 2 Jahren, wie erinnerst du dich an diese Zeit?
Vor 2 Jahren, am 4. Oktober ist mein Vater gestorben. 11. Oktober war dann die Beerdigung. 2 Tage später hatte ich eine Fernsehshow zu moderieren, was heftig war. Und dann begann, wie bei allen Menschen, die ihren lieben Menschen verlieren, das Trauerjahr, die Trauerarbeit, wie es so schön heißt. Und dadurch, dass man das nicht gelernt hat, fängt man an, es hoffentlich zu lernen. Bei mir war es eine schöne Entwicklung jetzt im Nachhinein, weil ich mir vorgenommen hatte, dass ich diese Gefühle, die da entstehen und das Traurigsein, dass ich das zulasse, dass ich nicht nur funktionieren werde, sondern mir meine Freiräume nehme, wo ich traurig bin, wo ich mich zurückziehe. Das hat mir sehr gut getan. Es war das erste. Und dann habe ich, es war auch interessant mit dem, ich wollte ja drüber schreiben von Anfang an, erst für mich selber und dann habe ich jetzt halt später entschieden, ein Buch zu schreiben und habe festgestellt, im ersten Jahr, quasi bis zum ersten Sommer danach, konnte ich gar nichts schreiben. Da waren einfach zu viel Gefühle zu frisch und hatte keinen Abstand. Und dann, ab dem Sommer drauf, habe ich dann angefangen zu schreiben und habe mich mit unserer Beziehung und meinem Blick auf sein Leben, ein Mann, der 1929 geboren ist, also den Zweiten Weltkrieg noch erlebt hat. Es gibt ein Kapitel im Buch, das heißt, von Hitler bis Putin und also von Hitler bis Habeck quasi, von Stalin bis Putin. Ja. Hat er die Weltgeschichte erlebt und sie auch aktiv mitgedacht.
Als Lehrer, engagiert.
Genau, engagiert und brennender Demokrat. Und dann habe ich quasi angefangen, mich mit meinem Vater, mit unserem Verhältnis, aber eben auch mit der letzten Reise zu beschäftigen und habe festgestellt, dass das am besten geht mit einem liebevollen Blick darauf. So für einen selber,
ja.
Dass diese Traurigkeit oder Trauer oder auch sogar ja die sag fast schon die Kränkung, ja, dass man jemanden verloren hat, weil es ja eine Frechheit
ist. Was fällt dir ein zu gehen? Ja,
ja, genau. Dass man das eben umwandeln kann in ein positives Erleben, das voll ist von Möglichkeiten, den Umgang mit den Menschen, mit denen du bist, mit denen du lebst, zu verändern. Und das hat das bei mir gemacht, das Schreiben und diese 2 Jahre jetzt. Und jetzt darf ich zum Beispiel hier sitzen und drüber reden und ein Plädoyer halten, eben fürs Miteinander, für diese Gefühle zulassen. Auch als Mann kann man
ja,
das.
Ja, es ist ganz schön zu beobachten, wie du gerade drüber sprichst und dabei ein verschmitztes Grinsen in den Augen hast, obwohl es um Tod und Trauer geht. Also das gelingt jetzt auch mit diesem Abstand. Gerade hast du gesagt, du hast dir vorgenommen, das zuzulassen. Ja. Aber so richtig vorbereiten kannst du dich doch wahrscheinlich gar nicht auf die Situation, wenn dann der Anruf kommt und es heißt, jetzt ist der Vater verstorben.
Nee, da kannst du dich natürlich gar nicht vorbereiten. Und du gehst ja erstmal in diese Trance. So, und ab da liegt's aber in deiner Hand. Also bei mir war es so, deshalb musste ich auch lernen, ich fand die Zeit davor, also diese letzten Wochen, die fand ich total schwierig, weil ich da festgestellt habe, wie sehr ich in dieser männlichen Kontrolle lebe. Ich versuche alles zu kontrollieren. Und ich habe gemerkt, dieses Sterben und alles, ich kann nichts kontrollieren. Das wird passieren, wie es passiert. So, und ab dem Zeitpunkt, wo er gestorben war, kam ich ja wieder ins Machen.
Ja.
Und dann konnte ich Sachen organisieren und war halt emotional getroffen. Und dieser Abschnitt war vorbei und habe mich von ihm verabschiedet. Aber ich konnte mich auch diesem Thema neu widmen. So, und das war, also für mich, weil du das sagst, also mit dem Verschmitztsein, ich glaube, das ist ja der Witz, quasi der Joke unseres Daseins ist ja die Endlichkeit.
Das ist und die beginnen so mit der Geburt.
Ja, genau. Und das war ja so, darum heißt ja das Buch Ein Steinpilz für die Ewigkeit. Als ich einen Steinpilz, ich habe meinem Vater, war ich immer in die Pilze.
In die Schwammerl, habe ich gelernt.
Genau. Und dann habe ich ihm zum Abschied, auf seine letzte Reise, habe ich aus dem Wald ihm einen Steinpilz mitgebracht. Und der lag auf meinem Beifahrersitz und der war ganz frisch. Und ich weiß noch, wie ich da gefahren bin, auf der Bundesstraße 8 Richtung Straubing, Niederbayern. Und neben mir lag dieser Steinpilz, der ganz jung war. Und da habe ich gedacht, das ist halt dieser Circle of Life. Einmal jetzt jetzt ist er wirklich einmal präsent. So, neben mir liegt eine frische Frucht. Da ist unten aber der Waldboden dran, der irgendwie Millionen Jahre alt ist. Mein Vater ist gerade gestorben. Ich in der Mitte des Lebens fahre dahin. Und mir kommen ständig Autos entgegen von Leuten, die einfach weiterleben, die mit dem ganzen Thema gar nichts zu tun haben.
Der Kreislauf.
Genau, es macht einfach alles immer weiter. Und das kann man auch, muss man nicht schwer betrachten. Das kann man auch mit einer gewissen Leichtigkeit sich anschauen und denken, ja, so ist es halt.
Ein Buch über den Abschied vom Vater zu machen. Ich könnte mir vorstellen, du kriegst da gerade unglaublich viele Reaktionen. Gestern Abend warst du ja auch noch auf Lesetour hier in Stuttgart. Ja. Was hast du da erlebt?
Naja, in erster Linie geht es immer um zwei Dinge. Zum einen gibst du selber was preis, was die Menschen berührt. Das ist ein schöner Zustand in einem Raum. Und dann gibt es natürlich das Bedürfnis, dass Leute dir erzählen wollen, wo sie gerade stehen mit dem Thema oder was sie erlebt haben. Oder wie. Was ich total interessant finde, ist, dass Männer anfangen, mit mir über Vaterfigur zu sprechen und eine Männlichkeitsverhältnis Vater-Sohn mal zu reflektieren und mal in die Emotionen reinzugehen. Und nicht nur, habe ich es geschafft, meinem Vater zu gefallen im Leben, sondern dass es auch um Gefühle geht. Das finde ich, also all diese Reaktionen und all die Mails und Kommentare berühren mich sehr und zeigen auf der anderen Seite, dass wenn man wie wir in der Mitte des Lebens oder schon drüber
wissen wir alle nicht.
Steht, dass das halt einfach für alle ein großes Thema ist und es gut ist, wenn jemand eine Sprache dafür hat und sich offensichtlich die Leute es gut finden, dass ich mich jetzt zu diesem Thema auch öffne.
Vater-Sohn-Verhältnisse sind ja manchmal gar nicht so einfach. Also du hast das Gefallen wollen angesprochen. Manchmal ist es von Konkurrenz geprägt. Wie war das denn bei dir und deinem Vater?
Naja, mein Vater war sehr streng. Mein Vater hatte einen relativ klaren Plan für mich, dem ich mich halt widersetzt habe. Und wir haben miteinander gerungen und uns bekämpft, natürlich in den entscheidenden Jugendjahren, sage ich mal. Wir haben viel diskutiert. Mein Vater hat mir tatsächlich den Diskurs gelernt. Wir haben wahnsinnig viel über Politik und übers Leben und über Religion, über solche Dinge haben wir viel am Tisch gestritten, was dazu geführt hat, dass ich gelernt habe, Argumente zu haben, wenn ich in einen Streit gehe. Haben wir bei ihm sehr schnell verloren. Und ansonsten haben wir es hinbekommen, die letzten 20 Jahre, mein Vater ist 93 geworden, ein sehr liebevolles Verhältnis zueinander zu haben. Und es endete quasi sogar in einem zärtlichen Verhältnis, weil Pflege und die letzte Reise was mit Körperkontakt zu tun hat. Also ich habe ihn dann immer rasiert zum Beispiel, was ein sehr intimer, naher Vorgang war. Und das finde ich ein großes Geschenk, dass wir unsere Männerbeziehung von zwei Testosteron gesteuerten Kampftieren zu einem zärtlichen, liebevollen Loslassen gebracht haben, ist toll.
Du erwähnst es nur in einem Nebensatz, aber trotzdem möchte ich es auch erwähnen, weil du adoptiert worden bist in der Familie. Inwiefern hat das deine Rolle in dieser Familie geprägt?
Das, glaube ich, hat das, was du gerade in der Frage hattest, befeuert. So, mein Vater wollte es wahrscheinlich mit mir umso richtiger machen, weil er wusste, ich bin nicht sein leibliches Kind, er hat eine große Verantwortung. Und ich wollte dieses Verhältnis auch nicht zufällig wirken lassen, sondern ich wollte, dass er mich toll findet wahrscheinlich und ihn überzeugen, dass meine Art von Leben auch eine Option ist und nicht nur seine. Also wir haben es versucht, wahrscheinlich beide besonders richtig zu machen und haben uns beide aber auch da oft verbohrt. Und trotzdem ist es total interessant. Also ich bin auch natürlich ein super Beispiel, was das Thema Genetik und Prägung angeht, weil ich habe erstens das Gleiche studiert wie mein Vater. Ich habe die tatsächliche Talentlage war eben Musik und Literatur.
Geschichte und Germanistik hast du gemacht?
Genau, ich habe Germanistik und Geschichte studiert. Habe eigentlich das Leben gelebt oder lebe das Leben, das mein Vater für sich gewünscht hätte. Also mein Vater war leidenschaftlicher Schauspieler, und eben sehr guter Musiker. Und das ist halt total interessant jetzt für mich, dass ich mir denke, boah krass, wir haben eigentlich genetisch keine Verbindung, aber offensichtlich ist unsere so stark unsere Bindung oder seine Prägung, dass es bei mir genau dahin lief, im Endeffekt ein bisschen anders, als er sich das vorgestellt hat. Weil vom Rock'n'Roll hat er jetzt mal nur nichts verstanden. Aber es, ja, es ist dann doch im Prinzip genau das rausgekommen. Das ist total interessant, finde ich selber.
Ja, und die Musik, die du gerade ansprichst, die lief dann auch auf der Beerdigung. Du hast einen wunderschönen Song gemacht, nämlich Himmel. Wir hören da mal rein.
Ist da der Himmel? Ist da der Himmel? Ist da der Himmel? Da bei dir.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Hannes Ringelstädter ist bei uns in Essenz. Leute, wir sprechen über Ein Steinpilz für die Ewigkeit, das Buch, das du deinem Papa gewidmet hast und gerade erschienen von Stefan Schäfer. Bücher mit 100 Fragen an die Mutter und an den Vater und die wir im Grunde vor dem Abtreten stellen sollen. Es scheint gerade so allgemein ein Thema zu sein, dass die Eltern alt werden. Merkst du das?
Ja, ich glaube, das ist um uns herum eines der Hauptthemen. Eben in dieser Mitte des Lebens und vor allem, dass es irgendwie ein Handling braucht für uns ja auch. Und die Zeit, also wir haben die Zeit ja nicht eingeplant in unserem Leben, dass wir uns um die Eltern kümmern. So, wir stellen aber fest, dass das mit unserem Arbeitsalltag alles überhaupt nicht kompatibel ist, sondern wir müssen irgendwie unser eigenes Leben verändern, wenn wir nicht asozial sein wollen, sondern wenn wir das mitbekommen wollen und wenn wir da helfen wollen und so weiter. Das, finde ich, ist bei den meisten, mit denen ich rede, das größte Thema.
Früher war das in der Familie ganz normal.
Genau, es war normal und es war auch vielleicht unter einem Dach. Jetzt hast du oft große Entfernungen, wie kriegst du das hin? Hast du Geschwister, wer kümmert sich drum, wie kriegst du es hin, dass der sich mehr kümmert, nicht überlastet ist und die anderen aber auch nicht ständig ein schlechtes Gewissen haben. Also das erfordert, glaube ich, in erster Linie eine gute Kommunikation untereinander, auch in den jeweiligen Beziehungen und Familien, ja, also der Kinder. Und es ist natürlich so, dass es schon leichter ist, das alles zu tun, wenn das Verhältnis zu den Eltern ein gutes ist. Weil wenn du natürlich dein Leben lang denkst, oder schlecht behandelt wirst oder dich zumindest so fühlst, dann fällt es auch schwer, einen Teil seines Lebens aufzugeben für die Eltern.
Überhaupt so eine Intimität, genau, die du eben angesprochen hast, mit deinem Vater dann auszuhalten.
Ich glaube gar nicht, dass die dann geben kann.
Ja, vermutlich nicht.
Da muss man vermutlich weglaufen oder flüchten.
Wie ist es denn mit diesen Fragen? Also hast du alle Fragen stellen können an deinen Papa, bevor er gegangen ist?
Ich weiß nicht, ob ich so viele Fragen an ihn überhaupt gehabt hätte. Ich habe ein paar gehabt, die habe ich gestellt, die haben wir beantwortet. Und ansonsten ging es mir gar nicht so um Wissen. Mir ging es eher ums Gefühl, dass wir irgendwie, ich habe irgendwie immer so ein Bild von, so wie wir leben, gehen wir von der Welt, heißt es ja auch. Und ich wollte irgendwie, dass wir mit einem guten Gefühl leben, damit wir dann gut voneinander auch loslassen können. Das, also langer Rede, kurzer Sinn, es geht um Frieden. Mhm. Und der Frieden beginnt, wie wir wissen, im Kleinen. Und ich wollte meinen Teil und er seinen Teil und meine Geschwister und alle beitragen, dass es friedlich ist in erster Linie.
Ich glaube, du hast sogar eine Mission mit deinem Buch jetzt, mit dem Steinpilz für die Ewigkeit. Was möchtest du damit erreichen?
Ach, Mission weiß ich jetzt nicht. Ich habe halt mir meine Gedanken gemacht über die letzten Jahre und Gefühle und die da aufgeschrieben. Und ich möchte, es ist halt so ein kleines Plädoyer fürs Miteinander, in erster Linie sich zuzuhören, miteinander solche Wege in Frieden und in Liebe zu gehen. Was ich erlebt habe in Sachen Pflege, Betreuung von meinem Vater, das war so großartig. Auch ein junger Arzt, der bei uns an der Seite stand, mir tut es richtig weh mittlerweile, wie wir gesellschaftlich damit umgehen, dass wir die wichtigsten Leute in unserer Gesellschaft nicht auf ein Podest heben, sondern uns immer mit irgendeinem Schmarrn beschäftigen, medial auch, statt mit dem, was wirklich wichtig ist. Das sind so tolle Leute, die machen so einen tollen Job und müssen jeden Tag damit klarkommen, das, was ich jetzt da groß emotional verarbeiten kann über 2 Jahre, das haben die jeden Tag.
Und es fehlen so viele tausend Menschen in der Pflege und das Klatschen bei Corona, das war,
ist ja auch kein Wunder, dass sie fehlen. Verpufft. Ja, natürlich. Ja. Und das ist halt alles so, da denke ich mir, okay, wenn du halt bekannt bist, dann hast du die Möglichkeit, dich hierher zu hocken und das wenigstens mal laut zu sagen, das ist schon mal, ein kleiner Anfang vielleicht.
Nicht nur das Leben ist verrückt, manchmal ist das Sterben auch ganz schön verrückt. Ich glaube, das kann man so zusammenfassen, die Geschichte. Wir wollen schon mal ein bisschen was verraten aus deinem Buch, was du deinem Papa gewidmet hast, mit dem Grabstein. Kannst du das auspacken?
Ja, das war echt eine wahnsinnig skurrile, lustige Geschichte. Ich habe, nachdem er gestorben war, mich darum gekümmert, um diesen Grabstein, habe dem Steinmetz angerufen, habe ihm dann eine E-Mail geschickt, habe alles online gemacht. Das war im Nachhinein nicht so klug. Und habe ihm halt die Daten geschickt, den Namen und die Jahreszahl und so weiter. Dann hat er erstmal gesagt, es dauert sehr lange, weil es wird viel gestorben im Moment, hat er gesagt. Und dann habe ich gesagt, okay, mein Vater ist im Oktober gestorben. Nächstes Jahr, Allerheiligen, wäre es gut, wenn er da wäre. Okay, dann hat es ein halbes, dreiviertel Jahr gedauert. Dann schickt er mir irgendwann per E-Mail die Fotos von dem fertigen Grabstein. Und mich trifft total der Schlag. Und ich denke, das gibt's ja nicht, da steht drauf, 1920 bis 2022. Und dann wäre also er 102 geworden. Das ist er nicht. Und dann hat sich herausgestellt, dass ich bei der allerersten Mail auf der Tastatur die 9 und die 0 sind nebeneinander und 29er Jahrgang war er. So, und dann musste ich den ganzen, dann habe ich gesagt, ja, korrigieren Sie das halt. Da sagt er, ja, korrigieren kann ist man nicht. Das nicht.
Also, was das alles, denkst du, Junge?
Alles nochmal machen. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist krass, aber jetzt müssen Sie auf jeden Fall den ganzen Grabstein nochmal machen. Ja. Bis Allerheiligen muss er fertig sein.
Oh wei.
Und ich habe noch eine kleine, wenn du magst, und eine kleine Geschichte.
Es ging dann ja weiter für dich. Du hattest dann am 11., 4. Oktober gestorben, dann am 11. war dein nächster Arbeitstag.
Da war die Sendung.
Ja, die Sendung und dann kam Drehtage, ne?
Genau ein Jahr später, am Jahrestag der Beerdigung, hatte ich einen Drehtag bei Hubert Ohnestaller. Und da lese ich jetzt einfach mal ein kleines Stück aus dem Buch. Mein Vater war ein großer Fan der Serie und schaute sie so gut wie immer. Bei jeder Folge, die ich drehe, ist mir bewusst, dass er sie nicht mehr sehen wird. Beim Spielen denke ich nicht an ihn, aber auch ansonst nichts in meinem Dasein. Das ist so bei mir mit der professionellen Einstellung. An diesem Jahrestag stehe ich jedenfalls morgens im Hotel am Starnberger See auf und gehe frühstücken. Beim zweiten Kaffee schaue ich mir traditionell an, was an dem Tag geplant ist. Ich schaue also auf die Dispo und ein lautes Nein kommt über meine Lippen, denn alle Bilder, die ich nachher drehen werde, sind verortet in einem Bestattungsinstitut. In meiner Rolle werde ich heute also, so entnehme ich der Dispo, unter anderem einen Leichenwagen fahren, ein paar Szenen mit Bestatter und Polizisten aufnehmen, in einem echten Bestattungsinstitut, wohlgemerkt. Der Text ist wie immer schwarzhumorig lustig und ich atme einmal tief durch und muss dann doch grinsen, dass das ausgerechnet heute auf meinem Tagesplan steht. Schon ein bisschen so der Humor meines Vaters und auch meiner. Ich komme ganz gut durch den Tag, aber der Anblick der Särge, das Fahren des Leichenwagens und die nicht weiter thematisierte Schwere, sich an einem sonnigen Spätsommertag an diesem Ort der Endlichkeit aufzuhalten, beschäftigen mich dann dennoch. Gerade die älteren Kollegen sind in Drehpausen auch nicht so lustig wie sonst. Es ficht uns halt doch alle an, das Ende, das Sterben und der Umgang damit. Ein eigenartiger Jahrestag allemal. Und ich bin froh, als ich abends auf der Heimfahrt im Auto sitze. Beim Einbiegen auf die Autobahn grinse ich und lasse noch mal kurz die Trauer in mir aufsteigen und dann lasse ich es gut sein. Das Handy klingelt, eine Nummer, die ich nicht eingespeichert habe. Ich nehme das Gespräch trotzdem über die Freisprecheinrichtung an. Es ist der Steinmetz. Er bringt mir die frohe Kunde, dass der korrigierte Stein heute fertig geworden ist und jetzt an seinem Platz steht. Nun muss ich wirklich lachen, ist dieses Kapitel also auch endlich abgeschlossen. Auf den Tag ein Jahr später, exakt. Timing.
Kannst du dich erinnern, als du es geschrieben hast? Wie ging es dir da?
Das war wirklich das habe ich geschrieben, nachdem ich zu Hause war. Und diese Geschichte eben erlebt hatte, dass der wirklich an dem Tag anruft, der Steinmetz, und ich musste wirklich so lachen, dachte mir, das darf doch alles nicht mehr wahr sein. Dann habe ich gedacht, das muss ich jetzt gleich aufschreiben.
Kommt dir ja schon vor wie Drehbuch, oder?
Genau, habe mir gedacht, das ist genau nach dem Drehen und Drehbuch lernen, ist das jetzt genau das letzte Kapitel quasi von der Folge, die wir gerade gedreht haben.
Und jetzt wollen wir erstmal die ganzen Mails abarbeiten, was hier so reinkommt. Aus Heidenrot springen, schreibt uns Michaela zum Beispiel. Wann kommt wieder Ringelstädter donnerstags um 22 Uhr? Wir warten.
Die beliebteste Frage gerade. Wir kommen wieder im Januar mit drei Best-ofs erstmal. Und dann Ende Januar, Anfang Februar mit neuen Folgen.
Stehen schon Gäste fest?
Ja, aber das sage ich
nicht. Jochen aus Stuttgart hatte ich gestern Abend erlebt. Was für ein geiler Typ und feiner Kerl. Bis gestern war ich Fan, dann habe ich ihn persönlich erlebt. Jetzt bin ich Ultra.
Gottes Willen, danke.
Dann schreibt uns Moni aus Biberach. Das Lied von Hannes hat mich gerade zum Heulen gebracht. Ein Lied, das mich so berührt. Wenn man selber in den vergangenen Jahren so viel Erfahrung mit dem Tod gemacht hat, spricht einem dieses Lied aus der Seele. Wir hatten eben reingehört, in Himmel. Wie war das denn eigentlich für dich dann bei der Beerdigung? Hast du es ja spielen lassen?
Genau, es war total krass, weil erstens hat man das ja nie den Moment, dass Lieder, die man selber geschrieben hat, für einen selber gespielt werden. Das ist ein nahezu absurder Vorgang. Ja. Und es war sogar noch so, dass ich bin ja mit meiner Band, wir sind ja alles wirklich lange Freunde, die waren alle da. Und es war, wir spielen das entweder auf der Bühne oder im Studio, dieses Lied. Und auf einmal standen wir alle da und keiner hat was gemacht und hat praktisch das Lied, wo er mitgespielt hat, selber gehört für diesen Moment. Es war wahnsinnig skurril. Und für mich, muss ich gestehen, von allen Momenten das Schwierigste. Mhm. Ich habe mich irgendwie gefreut, dass er sich das gewünscht hat, dass mein Lied dort gespielt wird. Aber es war für mich fast nicht zu handeln.
Tatsächlich. Ja, auszuhalten wahrscheinlich ganz schwierig. Martin schreibt auch zum Song, ich habe Pipi in den Augen, bin auch adoptiert und ihr haltet mir den Spiegel so vor, so schön.
Also das ist schön.
Erreichst du einfach viele Menschen mit. Und dann kommt aus Rammingen auf der Alp eine Nachricht von Katrin. Find's sehr gut, dass sie sich mit diesem Thema öffentlich in einem Buch äußern. Ich stehe auch vor dem Tod meiner Mutter. Ich weiß nicht, wann es sein wird, aber lange wird's nicht mehr dauern. Ich mache emotional Berg- und Talfahrten durch, schreibe darüber Stories und spüre den Bedarf der Menschen, darüber zu reden und endlich sagen zu können, wie es sich anfühlt. Danke, dass Sie das auch tun. Die Berg- und Talfahrten hast du auch erlebt, ne?
Klar, über 20 Jahre eigentlich. Also mein Vater hatte mit 70 das erste Mal eine Gehirntumordiagnose, da war schon 50-50. Und ab dem Zeitpunkt spätestens bist du quasi gewahr dieses Themas, dass das halt jederzeit vorbei sein kann. Und das kennt ja jeder von uns, dass du bei jedem Anruf von den Eltern, also bei mir war es lang so, dass meine Eltern als einzige noch unbekannte Nummer hatten auf dem Handy, weil sie keine digitale Leitung hatten, so am Land. Mhm. Da denkst du immer...
So eine Ahnung.
Ja, genau. Ist es der Anruf und so? Und diese Angst oder diese Sorge, die trägst du ja Jahre mit dir schon rum. Und man könnte ja meinen, dass man sich daran gewöhnt und dass man dann irgendwie vorbereitet ist. Das ist aber nicht so. Das ist aber auch nicht schlimm, dass es so ist. Sondern es ist so, man kann sich eben nicht darauf vorbereiten. Sondern man muss dann, wenn es ist, reingehen und mit seinen Gefühlen dabei sein einfach.
Katrin sagt jetzt, sie schreibt darüber Stories. Hast du denn auch während dieses Prozesses schon Notizen gemacht, so scheint es, ne?
Ich habe tatsächlich das Glück, ich glaube immer, dass ich mir Sachen gut merken kann, werde aber dann im Nachhinein korrigiert, dass so dann doch nicht war. Ich habe nur, also über diesen Sterbeprozess habe ich keine Notizen gemacht. Das ging gar nicht. Ich habe mir nur Notizen gemacht, über sein Leben eigentlich. Also ich habe währenddessen immer wieder ins Handy so geschrieben, boah krass, was für ein langes Leben das ist, was da alles passiert ist, was ich mit ihm verbunden habe. Wir sind einfach am Sterbebett, sind mir wahnsinnig viele Sachen wieder eingefallen, die wir zusammen erlebt haben, die für mich offensichtlich wichtig waren, weil sonst wären sie mir in der Situation nicht eingefallen. Und die habe ich aufgeschrieben, damit ich die nicht wieder vergesse.
Du bist ja dann schon wieder auf Tour. Nächste Woche geht's weiter. Am 11.11. bist du unterwegs mit Stefan Zinner. Euer Motto, zwei Typen, zwei Gitarren, zwei Bücher. Was ist der Plan dahinter?
Also der Stefan und ich haben auch 2013, 2014 angefangen, miteinander Duo-Programme zu spielen. Mit der Direktive, dass es kein Programm in dem Sinn sein soll, sondern einfach ein guter Abend. Und wir sind Freunde und das ist auch wieder das, was wir die ganze Zeit hier in diesen zwei Stunden versuchen, glaube ich, als Botschaft zu senden. Auch da ist es so, wir verstehen uns gut, wir nehmen uns nichts gegenseitig, sondern wir befeuern uns miteinander auf der Bühne. Und viele Leute, die das anschauen, sagen immer, man hat immer das Gefühl, man ist irgendwie am Küchentisch bei zwei Kumpels gelandet und die haben einfach Spaß. Und das ist das, was wir vermitteln wollen und das macht wahnsinnig viel Freude. Wir spielen Lieder, wir spielen lustiges Zeug, wir improvisieren, wir lesen ein paar aberwitzige Geschichten vor aus unseren Büchern. Es ist einfach ein wirklich lustiger Abend.
Gaudi, würde man sagen.
Gaudi, genau.
Was gibt dir die Bühne?
Die Bühne ist für mich der freieste Ort, weil dir kann definitiv keiner reinquatschen.
Naja.
Wer?
Publikum. Muss nur im Publikum laut genug sein. Du brauchst ein lautes Organ, dann geht das vielleicht.
Ja, aber das passiert irgendwie nicht, glaube ich, wenn du... auf der Bühne selbstironisch bist. Also wenn du, ich finde, das Schönste an der Bühne ist, dass du die Möglichkeit hast, dich selber nicht so wichtig zu nehmen und doch der Chef im Ring zu sein.
Das Reinquatschen ist doch manchmal auch ganz schön.
Wenn ja, das ist natürlich lustig.
Ja.
Und wenn ich mit der Band auf der Bühne bin, finde ich es für mich den schönsten Ort, weil Musik laut gespielt von guten Musikern etwas ist, was dir halt selber energetisch was zurückgibt. Also du spielst das nicht nur fürs Publikum, sondern auch für dich selber und das ist eine total schöne Energie.
Wobei ich erstaunt war, sogar am 23.12. stehst du auf der Bühne, singst in der Olympiahalle in München Weihnachtslieder. Ja. Das klingt dann schon schwer nach Workaholic.
Ja, nein, das hat damit zu tun, dass wir das letztes Jahr schon gemacht haben, die Claudia Korek, der Hans Siegel, der Bergdoktor und ich, mit Orchester, mit einem jugendlichen Orchester, mit Kinder- und jugendlichen Chören. Und ehrlich gesagt, ich habe letztes Jahr mir das gar nicht so vorstellen können, wie das werden soll. Und das war dann ein total schöner Abend und genau die richtige Einstimmung auf Weihnachten. Und ich habe mit der Claudi zusammen, nur mit zwei Gitarren, haben wir Es wird schon gleich dumper gesungen, dieses alte bayerische Weihnachtslied. Aber auch viele Beatles-Songs. Wirklich, die Claudia singt hawaiianische Weihnachtslieder. Also es ist ein wahnsinniges Potpourri. Dauert 1,5 bis 2 Stunden und danach ist Weihnachten. Und das, wer Lust hat, da zu kommen, das ist echt ein schöner Abend. Und es laufen immer so, also die Texte laufen durch, man kann
damit
mitsingen.
Damit jeder hawaiianisch mitsingen
damit
kann.
Damit zwei egal.
Hawaiianisch.
Du weiter.
Aber sag mal, bist du denn dann jemand, der schlecht Nein sagen kann, wenn so eine Anfrage kommt, hey, am 23.12. hätten wir dich gerne?
Also ich kann mittlerweile besser Nein sagen als früher. Aber es bleibt ein Thema. Mir macht halt tatsächlich so viel Spaß. Also ich unterliege immer noch diesem Trugschluss, dass etwas, wenn was daherkommt, denke ich mir, oh, das macht bestimmt Spaß und vergesse aber dabei, dass das in der Umsetzung vielleicht doch aufwendig
mit der Arbeit
ist.
Arbeit verbunden genau. Sein könnte.
Also zum allein schon mit hinfahren, wegfahren, ja. Übernachten und so weiter. Das vergesse ich manchmal, aber auf der anderen Seite denke ich mir, hey, so ein Privileg und so ein Glück, das alles machen zu dürfen. Und wie sagt man so schön, ich bin ja in den besten Jahren.
Du bist als Musiker in großer und in kleiner Besetzung unterwegs. Was hat denn eigentlich, du hast es eben schon mal so angedeutet, deine Leidenschaft zur Musik geweckt?
Also muss tatsächlich, auch das hat mit meinem Vater zu tun. Mein Vater hat mich schwer pädagogisch erzogen am Klavier. Und ich musste wahnsinnig viel üben. Das hat mir nicht so wirklich viel Freude bereitet, also nicht die Leidenschaft geweckt. Aber es gab dann diese Momente, wo ich improvisieren konnte und wo Musik quasi aus meinen Fingern mit dem Klavier im Raum klang.
Kannst du ja nur, wenn du auch wirklich geübt hast. Denn
natürlich, das stimmt natürlich. Das muss man natürlich sagen. Und das hat mich, da dachte ich mir, boah, das ist eine, da habe ich mich so verloren selber. So, da habe ich gemerkt, jetzt komme ich in eine andere Grundenergie. Das hat mir einfach wahnsinnig gut gefallen. Und das hat dann später mit Bands und selber Lieder schreiben, hat sich das immer mehr zu einer Leidenschaft entwickelt, wo ich gemerkt habe, auch diese Sorgen des Lebens, die nehmen alle Abstand ein, wenn ich musiziere. Und wenn ich Lieder schreibe, jetzt merke ich auch, dass mir das selber gut tut, Gedanken oder Gefühle, die ich habe, in einen Text zu reduzieren auf 3,5 Minuten. Weil das strukturiert mich wieder neu.
Wie hast du denn festgestellt, dass du überhaupt Lieder schreiben kannst?
Ich habe es einfach gemacht. Und ich habe einfach angefangen, das zu machen. Und ich hatte immer tatsächlich wahrscheinlich das Selbstbewusstsein, dass ich mir dachte, das wird schon passen.
Gibt es so Zeiten, gibt es Orte, wo dir die besten Ideen kommen?
Ja, und zwar immer, wenn ich nicht damit rechne. Also das zieht sich durch mein ganzes Leben. Immer wenn ich mich jetzt hinsetze und aktiv sage, jetzt mache ich aber was und es muss gut werden, dann geht gar nichts. Und wenn ich irgendwo bin und auf einmal kommt mir eine Idee und mittlerweile aufgrund des Älterwerdens muss ich es dann aber auch sofort aufschreiben, weil sonst vergesse ich es tatsächlich.
Was hast du zuletzt notiert?
Zuletzt habe ich notiert, muss ich nachschauen in meinem Handy.
Ja, guck doch mal.
Was habe ich als letztes notiert? Das war, glaube ich, was zum Thema Blockflöte.
Das klingt jetzt schon nach Weihnachten. Oder?
Ja, genau. Ich habe nämlich gedacht, ich schreibe hin und wieder fürs Zeitmagazin. Und habe gedacht, ich möchte für Weihnachten eine Geschichte schreiben mit dem Titel Flöten raus.
Ich sehe dich jetzt gerade so als Fünfjährigen mit der Blockflöte. Ja, kommt dieses Bild?
Ja, ja.
Wie war das?
Ja, das war, ich habe es nicht gemocht. Ich war es wirklich, wir haben zu dritt gespielt, Blockflöte, meine Geschwister und ich. Und mein Vater hat am Klavier begleitet und meine Mutter hat gesungen. Das war so halb, es war nicht meins, sagen wir mal so. Und ich verstehe auch nicht, warum dieses Instrument sich nach wie vor so durchsetzt, wenn ich ehrlich bin. Es ist einfach grauslich.
Ja, ich musste da auch durchgehen.
Jeder musste da.
Ja, ja. Was wäre die Alternative? Komm, jetzt Lösungen.
Singen. Einfach was aus uns rauskommt.
Na, aber ich glaube, die Finger trainiert es ja schon. Also, okay. Dann,
also Blockflöte doch nicht. Die Tür als Loch zu halten und nur ja. Halb zu halten. Nee, das kann es ja wohl nicht sein. Also wenn dann, ich finde das Basisinstrument für jemanden, der wirklich mit Musik was machen will, ist Klavier.
Okay.
Da drückt man auch drauf, kommt schon was Schönes raus.
Jetzt keins da, was ich dir bieten könnte. Können wir dich singend aus der Sendung entlassen? Du singst kurz was an.
Nein.
Ach,
was komm. Soll ich denn jetzt singen?
Wenn du so ein Plädoyer fürs Singen lieferst.
Wenn, dann singen wir miteinander. Was nee,
das
ist dein,
geht gar nicht.
Was ist dein,
ich
ja,
sing
was
nicht
ist
mal
dein
unter der Dusche.
Lieblings, nicht unter der Dusche?
Nein.
Dann wird es schwierig. Was ist dein Lieblingsweihnachtslied?
Habe ich nicht.
Hast nicht. Was haben wir denn hier als nächstes?
Komm, O Tannenbaum ist ein Klassiker. Stimm uns mal ein.
Echt jetzt?
Ja,
das ist echt O Tannenbaum, das habe ich noch nie gemacht. O Tannenbaum, O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter.
Danke für den Besuch heute Vormittag.
Danke euch, war sehr schön bei dir. Danke dir.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.